Guten Morgen, es ist schön bei euch hier in Stade zu sein, in der Schwestergemeinde der Matthäusgemeinde Lüneburg, aus der ich komme. 16 Jahre lang war ich dort Pastor in der Matthäusgemeinde Lüneburg. Letztes Jahr habe ich dort die Leitungsverantwortung abgegeben und bin jetzt anderweitig unterwegs, aber immer noch Pastor im Möhner Verband. Und es freut mich wieder bei euch zu sein. Vor ein paar Wochen war ich schon hier, habe es genossen, euch zu erleben. Immer schon viel von euch gehört, weil ich ein guter Freund von eurem Pastor bin, den ich sehr schätze und mag. Aber ich habe auch euch mögen gelernt und freue mich heute Morgen hier mit euch zu sein am dritten Advent. Adventszeit, das ist ja so eine besondere Zeit im Kirchenjahr, so eine Ausrichtungszeit auf das, was kommt. Und möchte mit uns beten, dass Gott auch durch diese Adventspredigt zu uns spricht, dass unser Herz aufgeht. Er hat nämlich Gutes zu sagen, guten Gedanken. Adventszeit ist ja eine Zeit, wo wir uns erinnern, dass Gott Gutes zu geben hat, dass er Gutes zu sagen hat. Und das wollen wir auch in dieser Predigt empfangen, die uns so ausrichten soll auf das, was wir schon ganz bald feiern. Ja Gott, du bist ein guter Gott, du hast Gutes zu sagen, du hast Gutes zu geben, du hast nämlich dich selbst gegeben, Jesus Christus, du bist gekommen. Du bist gekommen, um uns Leben zu schenken, du bist gekommen als Brot für unser Herz. Du weißt, was wir brauchen und du gibst dich in Fülle, damit wir von deiner Fülle profitieren. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst, wenn wir uns Zeit nehmen, in die Bibel hineinzuschauen, in dein lebendiges Wort, das auch Brot für unser Herz ist. Lass uns satt werden heute Morgen, lass uns neu schmecken, wie gut du bist, dass du Gutes zu sagen hast, dass es sich lohnt, dir zu vertrauen und mit dir unterwegs zu sein. Du weißt, was wir ganz persönlich brauchen. Danke, dass wir jetzt bei dir ankommen dürfen und hören dürfen, was du uns sagen möchtest. Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Wenn ich euch sage, dass es heute um eines der bekanntesten Paare der Bibel geht und es sich dabei nicht um Adam und Eva handelt, ist es nicht so schwer zu erraten, dass ich kurz vor Weihnachten über Maria und Josef spreche. Ohne die es ja auch gar kein Advent oder gar kein Weihnachten geben würde. Auch wenn Maria und Josef mit großer Wahrscheinlichkeit einen erheblichen Altersunterschied gehabt haben werden, in einer Sache waren beide gleich. Sie waren beide ganz gewöhnliche Menschen. Keine großen Überflieger. Weder geistlich, noch beruflich, noch sonst irgendwie. Einfach zwei ganz gewöhnliche Menschen, die Gott gebrauchte, um sie an etwas Ungewöhnlichem teilhaben zu lassen. Eben weil Gott es liebt, ganz gewöhnliche Menschen in seinen Plan mit einzubeziehen. Und da man in der Regel ja eher eine Predigt zu Maria hört, die ja tatsächlich eine bemerkenswerte Frau war, und ich habe gehört, ihr habt bereits letzte Woche in der Predigt euch mit Maria etwas näher beschäftigt, möchte ich mich heute mal dem Josef zuwenden und ihn etwas näher zu betrachten, weil über Josef wird in der Regel nicht so viel gesprochen. Aber zunächst lese ich uns den Predigttext auch als Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, einige Verse aus der Vorgeschichte zur Weihnachtsgeschichte. Ich lese uns Matthäus Kapitel 1 und dort heißt es ab Vers 18: Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt, aber noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatte, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen und so überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und der sagte: Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Das heißt, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und er heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Worte des lebendigen Gottes. Amen. Was ich bei Josef so interessant finde, ist, dass von ihm kein einziger Satz, noch nicht mal ein einziges Wort überliefert ist, das er gesagt hat. Auch nicht in den späteren Abschnitten, wo er nochmal vorkommt. Und ich frage mich, ob es daran liegt, ob Josef eher wortkarg war, so wie viele Männer unter uns. Ob er eher ein Mann der Taten gewesen ist, der treu das tat, was ihm auftrug, was der Engel ihm auftrug, und er damit kein Mann vieler oder großer Worte war. Letzteres erscheint mir bei Josef der Fall zu sein. Josef war, so könnte man sagen, ein Durchschnittsmann. So wie es der Großteil der heutigen Männer von uns ist. Und vielleicht, liebe Frauen, wisst ihr das nicht über uns, aber viele von uns Männern, wir kämpfen damit, nur durchschnittlich zu sein. Die meisten von uns waren es schon nicht in der Schule und sind es auch nicht im Beruf, die großen Überflieger. Sondern die meisten von uns, wir sind einfach nur durchschnittlich und manchmal sogar ein bisschen weniger als das. Auch wenn wir das uns selber oder mit anderen nur schwer eingestehen können, dass wir nicht mithalten können mit dem Männerbild, das uns so in den Medien verkauft wird, des sportlich muskulösen, beruflich erfolgreichen, perfekt gekleideten, des charmanten sexy Womanizer, das macht uns schon manchmal zu schaffen. Einige ziehen sich deshalb zurück und bleiben unter ihren Möglichkeiten. Andere versuchen, ihre Unzulänglichkeit dann zu übertünchen. Wir erzählen dann anderen davon, was wir alles können, was wir alles Neues haben, was wir in letzter Zeit alles so gerockt haben, dass wir eigentlich ganz schön großartig sind. Wisst ihr, wovon ich spreche? Dieses Verhalten von uns Männern. Dieses Verhalten nennen wir bei uns zu Hause Hupen. Und ich habe uns mal eine Hupe mitgebracht, falls ihr hier aufmerksam hingeschaut habt. Wir Männer können das ganz schön gut hupen. Aber ganz ehrlich, habt ihr das schon mal an uns Männern erlebt, dieses Hupen, dass wir das können? So ganz zögerliches Nicken der Frauen. Es ist okay, wir Männer hupen, wir dürfen das ruhig uns eingestehen. Wir hupen, wie gesagt, am liebsten hupen wir uns Männer gegenseitig an. Wir hupen, um damit lautstark auf uns aufmerksam zu machen, um uns selber, aber auch die anderen davon zu überzeugen, dass wir wer sind. Das, was wir vielleicht von unseren Vätern oder von anderen nicht bekommen haben, das holen wir uns jetzt selbst. Aber ganz ehrlich, häufig ist dieses Hupen eigentlich nur ein Ablenkungsmanöver. Denn tief in uns sind wir zutiefst verunsichert und haben Angst davor, was passieren könnte, wenn die anderen sehen oder erkennen, wer wir wirklich sind. Dass wir doch nur durchschnittlich sind. Durchschnittlich begabt. Durchschnittlich intelligent. Durchschnittlich erfolgreich. Durchschnittlich gut aussehend. Durchschnittlich im Bett. Durchschnittlich was auch immer. Dabei ist es gar nicht schlimm, durchschnittlich zu sein. Wisst ihr warum? Erinnert ihr euch? Gott liebt es, mit durchschnittlichen Menschen, Menschen wie dir und mir, zu arbeiten. Und Josef, der Mann von Maria, der war absolut durchschnittlich. Wir wissen nicht viel von Josef. Lediglich im Matthäus- und im Lukas-Evangelium finden wir einige kurze Aussagen über ihn. Er scheint ein einfacher Zimmermann gewesen zu sein. Aber wir finden Hinweise, dass er nicht viel Geld in der Geldbörse gehabt haben wird. Aber gerade er, dieser unscheinbare, gewöhnliche, durchschnittliche Mann, er bekommt die Aufgabe von Gott zugeteilt, der Papa von Jesus sein zu dürfen. Er bekam den Job, höchstpersönlich für den Sohn Gottes sorgen zu dürfen. Und ich würde sagen, das ist einer der krassesten und verantwortungsvollsten Jobs, die man bekommen kann, oder? Also ich fühle mich ja schon manchmal überfordert, meine Kinder großzuziehen. Und jetzt stelle ich mir vor, der arme Josef bekommt die Aufgabe, den Sohn Gottes großzuziehen. Also wenn das nicht mal eine Herausforderung ist. Aber warum sucht sich Gott gerade ein Josef aus. Nun, Jesus sollte anscheinend nicht in einem reichen Haus mit ausgezeichneter Bildung, einem hohen Maß an gesellschaftlichem Rang aufwachsen. Nein, Jesus sollte im Haus von Josef, im Hause eines gewöhnlichen Zimmermanns groß werden, weil sich Gott zu gewöhnlichen Menschen hingezogen fühlt, weil er zu gewöhnlichen Menschen kommt, damit sich jeder mit Jesus identifizieren kann, der aus einem kleinen Hause kommt. Deshalb wollte Gott, dass sein Sohn von Josef und von Maria großgezogen wird. Der verstorbene Papst Franziskus hatte das Jahr 2021 zum Jahr des heiligen Josef ausgerufen. In seinem apostolischen Schreiben, so lauten die Verlautbarungen des Papstes, nennt er Josef sogar eine außergewöhnliche Gestalt, die einem jedem von uns menschlich so nahe ist. Und für Franziskus erinnert uns Josef daran, dass all jene, die scheinbar im Verborgenen oder in der zweiten Reihe stehen, in der Heilsgeschichte eine unvergleichliche Hauptrolle spielen. Josef hatte sich das nicht verdient, Ziehvater von Josef zu werden. Er war auch nicht besser geeignet als andere Männer. Nein, Gott hatte ihn dazu erwählt, weil er es so wollte. Gott erwählt uns aus Liebe und nicht als Belohnung. Weil er weiß, was mit seiner Kraft und Hilfe möglich ist, hat er keine Sorge davor, mit uns durchschnittlichen Menschen zu arbeiten, durchschnittliche Menschen zu befähigen, Überdurchschnittliches zu tun und damit seine Geschichte zu schreiben. Und wen Gott beruft, den befähigt er auch, gerne auch übernatürlich. Das war bei Maria der Fall. Und nicht anders war es auch bei Josef. Ohne Gottes Hilfe, ohne Gottes Führung hätte Josef seiner Aufgabe gar nicht gerecht werden können, wäre er seiner Aufgabe wahrscheinlich niemals angetreten. Denn Vater Gott war es nämlich, der einen Engel zu Josef sandte, der Josef im Schlaf begegnete und ihm versicherte, dass Maria die Wahrheit gesagt hatte. Denn sie hatte ihn nicht hintergangen. Sie hatte nicht mit einem fremden Mann geschlafen. Und deshalb war es auch nicht sie, die wegen Ehebruch verlassen werden musste. In der damaligen Zeit war die Verlobung nämlich so eine Art Eheschließung, nur dass man noch nicht zusammenlebte und noch keinen Sex hatte. Die Ehe also noch nicht vollzogen war. Das geschah dann erst nach der offiziellen Hochzeit. Und weil Josef wusste, dass er und Maria noch nicht miteinander geschlafen hatten, musste er logischerweise davon ausgehen, dass die nun schwangere Maria ihm mit einem anderen Mann untreu gewesen sein muss. So viel Grips hatte er schon. Und deshalb wollte er auch die Verlobung entsprechend auflösen und Maria nicht heiraten, was man ihm auch nicht verübeln kann. Und gutmütig wie er war, wollte er Maria nicht öffentlich bloßstellen, sondern eine stille Auflösung ihrer Verlobung veranlassen. Aber dann wäre Jesus bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Und das war nicht Gottes Plan. Gott wollte Josef für Jesus. Und deshalb griff Gott ein. In Vers 20 heißt es in unserem Text, dass ein Engel zu Josef im Traum kam und ihm sagte: Josef, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und dann sagte der Engel noch mehr über dieses Kind und Josef erkannte das Reden Gottes, denn in Vers 24 heißt es dann, als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Das heißt, er heiratete sie und er übernahm Verantwortung für sie und für das Kind. Josef hörte und Josef gehorchte. Wen Gott beruft, den befähigt er auch, den bereitet er vor. Nun, dieser Gehorsamsschritt war für Josef trotz der Versicherung durch den Engel kein einfacher Weg, weil seine Umgebung ziemlich bald Verdacht geschöpft haben muss, dass er und Maria doch schon vor ihrer Hochzeit miteinander intim gewesen sein mussten und sie nur deshalb so ganz plötzlich heirateten, weil das Kind unterwegs war. Sie sind mit Sicherheit das Kleinstadtgespräch gewesen. Aber Josef, er nimmt all das auf sich, weil Gott zu ihm gesprochen hatte, weil Gott zu ihm über dieses Kind gesprochen hatte und er dadurch für seine Rolle gestärkt wurde. Wen Gott beruft, den befähigt er. Wen Gott beruft, den stärkt er für die Aufgabe, die auf ihn wartet. Das ist Gottes Reihenfolge. Erst die Berufung und dann die Befähigung. Es ist nicht so, dass wir uns das manchmal anders wünschen. Wir wollen uns erst befähigt wissen, dann sind wir bereit, uns von Gott berufen zu lassen. Aber Gott ist manchmal unlogisch. Das heißt, Gott hat manchmal eine andere Logik. Gott beruft uns zuerst. Er beruft uns zuerst und dann befähigt er uns für das, wozu er uns beruft. Und den beruft Gott dann auch, gegebenenfalls Schweres zu erdulden, Unangenehmes auszuhalten, wie hier es bei Josef der Fall ist. Und deshalb ist es gut, durchschnittlich zu sein, um dann von Gott entsprechend der Umstände befähigt werden zu können. Die meisten Männer von uns, wir alle leben mehr oder weniger ein unscheinbares Leben, oder? Ich meine, die wenigsten von uns haben große Leitungspositionen in großen Konzernen oder in der Politik. Auch populär, würde ich sagen, sind jetzt auch nicht die meisten von uns. Dafür arbeiten die meisten von uns aber tagtäglich, ich denke, treu und verantwortungsvoll. Und die meisten von uns können sich gar nicht vorstellen, dass Gott sie wirklich gebrauchen möchte oder dass er einen Plan oder eine Berufung für sie hat, zum Beispiel an ihrem Arbeitsplatz, weil wir uns häufig selber doch für nur durchschnittlich halten und damit für ungeeignet oder unqualifiziert, dass Gott uns wirklich gebrauchen möchte. Dabei sind wir genau richtig, ausreichend qualifiziert. Denn anhand von Josef erkennen wir, dass es nicht auf unser Qualifikationsmaßstab ankommt, sondern auf Gott, der es liebt, mit gewöhnlichen Frauen und durchschnittlichen Männern Geschichte zu schreiben. Was zählt denn für Gott? Für Gott zählt Aufrichtigkeit, Gottvertrauen und Gehorsam, wie wir es bei Josef finden, mehr als ein Bodybuilder-Aussehen. Anerkennung von anderen oder ein tolles Gehalt oder beruflichen Erfolg. So wie Gott Josef und Maria als einfache und durchschnittliche Menschen das Privileg anvertraute, die Eltern von Jesus zu sein, so vertraut Gott auch dir das Privileg an, sein Bodenpersonal zu sein, ihn auf dieser Welt zu repräsentieren. Und das ist eine ehrenvolle Aufgabe, die wir bekommen. Dort, wo du lebst, wo du arbeitest, wo du dich aufhältst, bist du dazu berufen, bist du sogar auserwählt, sein verlängerter Arm zu sein, um Menschen zu tragen, die schwach sind. Seine Hand zu sein, um Menschen die Hand zu reichen, die am Boden liegen. Seine Augen zu sein, um Menschen zu sehen, die von niemandem gesehen werden. Berufen, auserwählt, seine Ohren zu sein, um zu hören, was Menschen bewegt und ihr Leid zu teilen. Auserwählt, seinen Mund zu sein, um Menschen zu ermutigen und ihnen Wert zuzusprechen. Und vor allem dann durch Wort und Tat davon zu erzählen, dass es einen Gott gibt, der jeden Menschen persönlich kennt, jeden Menschen persönlich liebt und die Ewigkeit mit uns verbringen möchte. Von dem es heißt, wie der Engel zu Jesus im Traum sagte, denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Jesus ist gekommen, um Menschen von ihren Sünden zu befreien. Wir haben das erleben dürfen. Und das ist die gute Nachricht, die wir weitergeben dürfen. Das gilt auch für dich. Gott möchte dich zuallererst befähigen und dann gebrauchen, sein verlängerter Arm, seine Hand, seine Augen, seine Ohren, sein Mund zu sein. Durch dich will er die Orte und Menschen segnen, denen du begegnest, gerade auch in dieser kommenden Weihnachtszeit, wo wir auch Familie und Freunde treffen, die Jesus vielleicht nicht kennen. Und vielleicht denkst du immer noch, ach, Gott kann mich nicht gebrauchen, weil ich nicht so begabt, nicht so angesehen, nicht so mutig bin wie andere. Dann lass dich durch Josef ermutigen. Bei ihm sind es nicht seine Worte, die überliefert oder hängen geblieben sind, aber sein Leben, wie er sich für Jesus hingegeben hat, wie er für Jesus und seine Mutter gesorgt hat, wie er sie in Schutz genommen hat und sie in Sicherheit gebracht hat, als er auf Anweisung wieder eines Engels nach der Geburt mit seiner Familie nach Ägypten floh. Wie gesagt, bei ihm sind es nicht die großen Worte, die er vollbracht hat oder die bei Menschen hängen geblieben sind. Und trotzdem ist es sein Leben, das ganz deutlich gesprochen hat, sodass man heute noch von Josef spricht und von dem, was er getan hat. Ihr lieben Männer, euer Leben darf sprechen, selbst wenn du nicht der große Redner bist. Aber du darfst für dich und euch Männer, möchte ich heute Morgen besonders ansprechen, du darfst das für dich annehmen, dass Gott dich gebrauchen will, an dem Ort, an dem du jetzt bist, lebst, arbeitest oder hingehst. Und du darfst dich von ihm befähigen lassen, weil berufen bist du das schon. Sein Arm, seine Hand, sein Auge, sein Ohr, sein Mund zu sein. Lass dich von Gott befähigen, wie Maria und Josef das erlebten und Geschichte schrieben. Gott gebraucht uns mit dem, was wir haben, können und sind. Oder mit dem, was er uns noch geben möchte. Ich persönlich habe für mich gelernt, ich bin am stärksten, wenn ich selber bin und nicht versuche, jemand anders zu sein. Und das ist ein Ratschlag, den ich vielen jungen Pastoren gebe, die ich begleite, als ich ihnen sage, du bist am stärksten, wenn du selber bist und nicht versuchst, jemand anders zu sein. Das ist eine Lektion, die ich selbst gelernt habe. Als Pastoren sind wir nicht dazu gefreit, uns mit anderen zu vergleichen. Nun gibt es aber Kollegen, die wir so in unserem Pastorenkreis haben, die schaut man an und denkt, boah, mit denen kann ich nicht mithalten. Die predigen so frei, die predigen so kreativ, die laufen bei der Predigt auf und ab, ohne auf ihr Skript zu gucken und ich muss immer wieder mich an meinen Notizen langhangeln. Oder die haben eine Gabe zu leiten, die können Gemeinde nach vorne bringen und es ist so leicht, sich zu vergleichen und zu denken, oh Mann, also neben denen kann ich einpacken. Und das ist eine Lüge des Teufels. Vielleicht kennst du sie auch, die dir sagt, na, neben dem kannst du einpacken. Aber Gott sagt, ich habe aber nicht den berufen, an deiner Stelle zu sein, sondern ich habe dich in deine Stelle gestellt, um dich zu gebrauchen, mit dem, wer du bist, mit dem, was du kannst und mit dem, wie ich dich befähigen möchte. Und so sind wir am stärksten, wenn wir selber sind und nicht versuchen, jemand anderes zu sein, weil Gott wollte und so wir sind. Und er will uns mit dem befähigen, wer wir sind, was wir haben und was wir können. Gott will dich und mich gebrauchen, wie wir sind. Das ist sein Geheimnis. Und das macht uns im doppelten Sinne demütig. Sich durchschnittlich, sich nicht qualifiziert genug zu fühlen, ist also kein Ausscheidekriterium, weil Gott in unser Unvermögen kommt und uns befähigt. Und so werden wir auch nicht stolz und überheblich, sondern dankbar und geben Gott die Ehre, wenn wir erleben, dass Gott uns gebraucht. Gott sagt zu Paulus, diese bekannte Stelle, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und dann sagt Paulus darauf, und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche. Ja, strange Aussage, oder? Nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, aber jetzt kommt's. Damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Und jetzt setzen wir für Schwäche mal das Wort Durchschnittlichkeit ein. Dann sagt Gott zu uns, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Durchschnittlichkeit. Worauf wir dann mit Paulus antworten können, nun bin ich zufrieden mit meiner Durchschnittlichkeit, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Und ich lade uns mal ein, dass wir diesen zweiten, mal den etwas von mir veränderten Text, gemeinsam sprechen mit der Durchschnittlichkeit. Dass wir es mal gemeinsam laut sprechen. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Durchschnittlichkeit. Nun bin ich zufrieden mit meiner Durchschnittlichkeit, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte lernen, meine Durchschnittlichkeit, meine Unzulänglichkeit, mit der ich mich selbst immer wieder identifiziere oder mit der ich immer wieder kämpfe, das nicht als Bremse, Hindernis oder Disqualifikation zu sehen, so wie der Teufel es gerne hatte. Sondern ich möchte meine Durchschnittlichkeit zur Siegergeschichte machen, weil wir an Josef und Maria erkennen, dass Gott gewöhnliche, durchschnittliche Menschen gebraucht, seine großartige Geschichte zu schreiben. Menschen, die sündigen und Menschen, die auf Gnade angewiesen sind. Menschen wie du und ich. Und da für dich die Erinnerung heute Morgen. Wen Gott beruft, den oder die befähigt er. Und er liebt die Demütigen, die um ihre Durchschnittlichkeit wissen, denn denen begegnet er mit Gnade und denen begegnet er mit Befähigung. Und die trotzdem sagen, ja, ich rühme mich dessen, dass ich nur durchschnittlich bin. Weil jetzt kann ja Jesus noch viel deutlicher in mir wirken. Ich kann ihn erleben, seine Befähigung erleben und Großes für Gott wagen. Gute Nachricht, oder? Amen. Ein paar zögerliche Nicken. Das ist jetzt ganz, ganz interaktive Gemeinde, das merke ich, das ist okay. An dieser Stelle mal eine Ermutigung an uns Eltern. Oft fühlen wir uns in der Erziehung unserer Kinder unzulänglich, oder? Wir kämpfen mit dem Versagen, die Eltern zu sein, die wir eigentlich sein wollen. Ich auf jeden Fall. Und Josef ging es sicherlich auch so. Aber wie Josef darfst du auch du vertrauen. Gott hat dich ausgesucht, Vater oder Mutter deines Kindes, deiner Kinder zu sein. Und das war nicht deine Entscheidung, sondern das war Gottes Entscheidung. Gott wusste um deine Unzulänglichkeit und trotzdem hat er dich ausgesucht, gerade der Vater oder die Mutter für deine Kinder zu sein. Und die Ermutigung ist für all das, wo wir als Eltern versagen, weiß Gott doch um seine Möglichkeiten für unsere Kinder zu sorgen und seine Geschichte in ihrem Leben zu schreiben, trotz unseres Versagens. Das ist so tröstend für mich als Elternteil zu wissen, meine Kinder wurden mir anvertraut mit meiner Durchschnittlichkeit. Und Gott wusste darum, dass ich nur durchschnittlich bin. Aber das macht ihm keine Angst, mich zu gebrauchen, weil er weiß, er hat die Möglichkeiten, im Leben meiner Kinder zu wirken. Auch das zu heilen, was ich kaputt gemacht habe. Was ich nicht geschafft habe, in ihn zu bewegen. Gott weiß um die Möglichkeit, dass er es im Leben meiner Kinder tun kann. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mich tröstet das immens. Und das macht mir als Kind meiner Eltern, jetzt als Erwachsener auch Mut im Blick auf die Dinge, wo meine Eltern an mir versagt haben. Denn Gott ist souverän. Er hatte einen Plan, als er mir Monika und Hans-Peter als Eltern gab, die auch nicht perfekt waren und die nicht alles richtig gemacht haben. Und er hat mich zum Vater von Philipp und Madita gemacht, der ich nicht perfekt bin und der weit davon entfernt ist, alles richtig zu machen. Aber das ist Gottes Geheimnis. Er benutzt unzulängliche, durchschnittliche Menschen. Und das macht ihm keine Angst, weil er über unserem Leben wacht, über meinem und über dem derer, die er mir anvertraut hat. Und er befähigt die, die seine Hilfe brauchen und die sich vor ihm demütigen. Zu Beginn hatte ich über die Hupe gesprochen. Ich möchte uns heute Morgen eine neue Perspektive auf das Hupen geben. Wie wäre es denn, wenn wir anfangen zu hupen, indem wir uns der Tatsache rühmen, nur durchschnittlich zu sein und damit bestens qualifiziert von Gott gebrauchen zu werden? Ist das nicht mal eine neue Art zu hupen? Das zu feiern, so wie Paulus das gesagt hat, nun bin ich zufrieden mit meiner Durchschnittlichkeit. Er jubelt fast darüber, hey Freunde, ich bin zufrieden, durchschnittlich zu sein, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Das gibt uns eine ganz neue Perspektive. Sehr gut. Wie wäre es, wenn wir anfangen zu hupen, dass wir bestens qualifiziert sind, von Gott gebraucht zu werden? Und vielleicht ist es heute dran, Frieden mit deiner Durchschnittlichkeit zu finden. Egal, ob du Mann oder Frau, Vater oder Mutter oder geistlicher Vater, geistliche Mutter bist, uns zu sagen, und ich habe euch dieses Gebet hier mal mitgebracht, ich nehme mich an, so wie ich bin. Und ich stelle mich dir, Gott, zur Verfügung, mich zu gebrauchen, so wie du mich willst. Denn was du für mich willst oder für mich oder du mich berufen hast oder mir anvertraut hast, wirst du mich auch befähigen. Du Gott bist souverän in der Geschichte, die du schreibst. Du willst mich, also hier bin ich. Und wie Paulus zu sagen, nun bin ich zufrieden mit meiner Durchschnittlichkeit, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Ich lade uns ein, dass wir uns einen Moment nehmen, können wir vielleicht ein bisschen Musik haben und das vielleicht dieses Gebet nochmal stehen lassen. Vielleicht möchtest du es einfach nochmal für dich durchgehen, an dieser Zeit das Beten, und dann möchte ich abschließend uns nochmal segnen, dass wir das in unserem Herzen verinnerlichen, was Gott uns heute Morgen sagen möchte. Das, was du heute von ihm hören musst. Wenn du möchtest, mach das Gebet zu deinem eigenen oder nimm es und mach deine eigenen Worte drauf. Geh jetzt in den Kontakt. Wenn du möchtest, halte dich Jesus hin und sag, Jesus, du hast dich für mich hingegeben und bist gekommen in die Welt. So lasse ich mich von dir aus, dann gebe ich mich dir auch hin, gebrauch mich. Danke, dass ich nur durchschnittlich sein muss. Nicht viel besser, nicht viel mehr als das. Danke dir für dein Wort, danke für die Bibel und für die Wahrheit, die wir darin lesen. Danke, dass dein Wort uns wirklich frei macht und ich danke dir, dass du heute Morgen gesprochen hast. Und ich bete, Jesus, dass du heute Morgen hier was unter uns freisetzt, was ganz Neues. Ich bete, dass du das eine Leichtigkeit in uns freisetzt, eine neue Ehrfurcht für dir, ein neues Staunen, dass du ein Gott bist, der uns durchschnittliche Menschen gebraucht. Danke, dass Durchschnittlichkeit für dich kein Hinderungsgrund ist, uns zu gebrauchen, sondern dass es genau das Merkmal ist, nach dem du suchst. Weil du möchtest Menschen befähigen. Du möchtest uns befähigen. Und du sendest uns in diese Welt, Salz und Licht zu sein. Und manche dürfen das sein durch Worte, die sie sprechen, und andere durch Taten, die sie tun. Danke, dass du uns gebrauchst, so wie wir sind, mit dem, was wir haben und können, mit unserer Persönlichkeit. Danke, dass wir uns nicht vergleichen müssen, dass wir so sein müssen wie andere, sondern Gott, du weißt, wer wir sind. Und du willst uns, so wie wir sind. Und nicht ein verstelltes Ich, das versucht, jemand anders zu sein. Und ich bete, Heiliger Geist, dass heute Morgen eine neue Freiheit auf uns fällt. Dass neue Heilung heute Morgen unter uns hier passiert. Dass wir erkennen, welches Geschenk das ist, dass du uns machst, mit dir unterwegs zu sein, dass du uns willst, so wie wir sind. Bete Gott, dass du uns Männer ganz neu begegnest, dass wir erkennen, dass wir einen Plan in deinem Reich haben und dass wir sein dürfen, wie wir sind. Komm, Heiliger Geist. Lass dein Wort, das du heute gesprochen hast, in unsere Herzen fallen und dort auf fruchtbaren Boden fallen. Komm mit Trost und Mut. Ich möchte, Herr, beten für alle Eltern, die gerade kämpfen mit ihrer Elternrolle, die herausgefordert sind, die an ihrer Unzulänglichkeit verzweifeln und mit sich ringen, mit Scham und mit Enttäuschung und mit Frust, dass du sie neu ermutigst, dass sie verstehen, unsere Kinder sind uns von dir anvertraut. Du wolltest uns als Eltern für unsere Kinder. Du traust sie uns zu, du traust uns die Elternschaft zu, du möchtest uns befähigen, gute Eltern zu sein. Danke, dass das nicht nur gilt für die Kleinkinder, die wir haben, sondern auch für die großen Kinder, die wir haben. Danke, dass wir das uns auch bewusst machen dürfen in der Elternschaft, die wir erlebt haben. Gott, du wusstest, in welche Familie wir hineingestellt werden sollen. Es war kein Zufall, es war kein Fehler. Und du bist souverän, auch mit unseren Verletzungen und Schmerzen umzugehen, die wir in unserer Heimatfamilie mitbekommen haben. Danke, dass du aus einer Leidensgeschichte eine Siegesgeschichte schreiben möchtest. Also danke ich dir für all die schmerzhaften Erfahrungen, die ich in meiner Kindheit erlebt habe und für die Heilung, die ich erlebt habe, die mir Mut macht, ja Gott, du machst Leben neu. Danke, dass du Siegesgeschichte schreibst. Und ich bitte, dass diese Hoffnung auch in einige Herzen heute Morgen neu hineinfällt. Danke, dass wir mit dir nur zuversichtlich sein dürfen. Und wenn wir dieses Jahr durch die Advents- und Weihnachtszeit gehen, dann lass uns das Geheimnis ganz neu begreifen, wie du tickst. Weil du bist anders. Du bist so anders. Du bist ein anderer Vater, als wie wir Vaterschaft erlebt haben. Du bist anders als das, was wir an Mütterlichkeit erfahren haben. Und trotzdem willst du das für uns sein, Vater und Mutter. Lass uns doch dieses Jahr neu staunen über dich. Bete um deinen Segen für diese Gemeinde, für ein neues Durchatmen in deiner Gegenwart. Und dass 2026 ein Jahr von Durchbrüchen hier ist im Leben von Einzelnen, wo das Ergreifen, das Evangelium, die gute Nachricht, die für uns gilt. Danke, dass du uns befähigst. Aber wir stellen uns dir zur Verfügung. Herr, gebrauch uns. Du bist ein guter, guter, guter Gott. Danke, Jesus, dass du gekommen bist. Danke, dass wir in dir sehen, wie der Vater ist. Halleluja. Amen. Amen.